Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Heute besprechen wir einen Fall, der von euch schon sehr, sehr oft angefragt wurde. Und ich weiß nicht so ganz, wie ich das formulieren soll, bei dem ich immer so ein bisschen unsicher war, ob ich das wirklich thematisieren möchte, um damit diesen Hype noch weiter zu unterstützen. Und zwar, wie unschwer im Titel zu erkennen, sprechen wir heute über Wade Wilson. Und vielleicht haben es einige von euch am Rande mitbekommen, dass Wade Wilson eine ziemlich lange Zeit auf TikTok und Instagram ziemlich populär gewesen ist und irgendwie auch immer noch ist, habe ich das Gefühl.
Ja, irgendwie vor allem bei der Recherche hat man irgendwie so das Gefühl bekommen, dass es immer noch so der Fall ist. Also ich habe total viele Edits und diese Thirst Traps gefunden, wo es Leute gab, die Videos gemacht haben, wie gut er aussieht und wie attraktiv er ist und auch natürlich mit entsprechenden Kommentaren. Es hat mich sehr an unseren Fall mit Cameron Herron erinnert, falls du dich noch erinnerst.
Oh ja. Ja.
Denn da haben wir eine ähnliche Thematik in Bezug auf die Reaktion des Internets auf den Täter gehabt. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch immer noch sehr aktiv.
Das war genau das, worauf ich gerade hinaus wollte. Für diejenigen von euch, die es nämlich nicht mitbekommen haben, Wade Wilson ist einer der verurteilten Gewaltstraftäter, bei denen das Internet noch während des laufenden Prozesses laut aufgeschrien hat, weil er in der Wahrnehmung vieler Menschen sehr attraktiv ist. Und weil er so attraktiv ist, gab es dann sehr, sehr, sehr viel Content online darüber, wie hot er ist und wie gut er aussieht und dass man so einen attraktiven Mann nicht zum Tode verurteilen darf, unabhängig von den Taten, die er begangen hat. Und ich muss gestehen, dass ich immer, also ich weiß, wir sind hier in einem Psychologie-Podcast und ich weiß, dass mein rationales Ich das besser weiß, aber meinem emotionalen Ich läuft immer so ein leichter Schauer über den Rücken, wenn ich so, weiß ich nicht, Videos auf TikTok sehe von verurteilten Straftätern, insbesondere Gewaltstraftätern, mit so einer sexy Musik im Hintergrund. Mhm. Und dann wird irgendwie so in Slow Motion gezeigt, wie die sich durch die Haare streichen oder sowas. Da kriege ich immer eine leichte Gänsehaut, wie gesagt.
Das sind auch wirklich die wildesten Edits. Also ich kann mich gerade an einen erinnern, da ist auch in Slow-Mo gezeigt, wie er gerade mit einer seiner Verteidigerinnen spricht. Und für mich sah ihre Körpersprache sehr abwehrend aus. Also sie hat sich natürlich zu ihm gebeugt und ihm zugehört. Und natürlich im Gericht musst du ja leise sprechen. Dabei hatte sie aber die Arme verschränkt. Also jedes Mal, wenn er sich zu ihr gebeugt hat, hat sie ihre Arme verschränkt. Was auf mich eher abwehrend gewirkt hat. Und das wurde aber dann so zusammengeschnitten, dass es so wirkte, als wäre das jetzt wie so Dark Romance, Anwältin hat was mit dem Angeklagten. Und es war einfach nur so weird, weil ich mir dachte, okay, das ist komplett aus dem Kontext gerissen. Und allein die Videosequenzen, die da benutzt werden, geben eigentlich nicht das Gefühl, dass sie ihn irgendwie gut findet, sondern eher so ein, ja, natürlich rede ich mit dir und natürlich ist da natürlich auch eine Art von Beziehung im Sinne von Anwalt und Mandant da. Aber mehr habe ich da jetzt nicht gesehen, muss ich sagen.
Ich weiß, was du meinst. Dazu muss man sagen, dass Wade Wilson mit sehr, sehr auffälligen Tattoos ein sehr polarisierendes Äußeres hat. Also er sieht nicht nur objektiv betrachtet nicht schlecht aus, sondern hat darüber hinaus sehr ungewöhnliche, sehr auffällige und in meinem persönlichen Geschmack nicht gerade hübsche Gesichtstattoos, die er sich auch erst im Gefängnis zugelegt hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Wade Wilson für ganz viele Leute wie so ein Mythos ist. Mhm. So ein bisschen, also im Internet zumindest, so mystifiziert wurde als dieser schweigende, gut aussehende Unbekannte. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, zu sagen, wir gucken jetzt mal hinter die Fassade von diesem mystischen, gut aussehenden, tätowierten Unbekannten und schauen uns doch mal die Psyche an und die diskutierten psychischen Erkrankungen und Phänomene, die hinter diesem Täter und dieser Tat standen und stehen, weil ich das ehrlich gesagt viel interessanter finde als irgendwelche Thirst Traps auf TikTok.
Auf jeden Fall. Was ja auch noch dazu geführt hat, dass er sehr präsent war im Internet und dass auch sein Fall sehr öffentlich sehr wirksam war, ist ja sein Name. Nämlich, falls, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
Ja, Deadpool.
Ja, genau. Weil ich meine, sein Name, Wade Wilson, einfach Deadpool heißt ja im bürgerlichen Namen genauso. Und ich muss euch wirklich sagen, es hat die Recherche wirklich ein bisschen nervig gemacht, weil man immer, wenn man Wade Wilson gesucht hat, kam immer Deadpool. Und dann musste man erstmal immer trennen, was ist jetzt der Wade Wilson aus Deadpool und was ist jetzt der Täter Wade Wilson?
Ja, auf jeden Fall.
Stille.
Ja.
Also natürlicher Punkt.
Damit wäre jetzt auch alles gesagt. Okay. Für mich ist Wade Wilson ein Fall, bei dem es so viele unterschiedliche Perspektiven und Möglichkeiten gibt, was da passiert sein könnte, was genau die Hintergründe davon sein können und wie sich diese Entwicklung ja fortgezogen hat, dass ich total gespannt bin auf unsere Diskussion und auch super gespannt bin darauf, was ihr dazu sagt. Wir haben natürlich wie bei jeder unserer Folgen im Nachhinein, zumindest bei Spotify, wenn ihr das hier über Spotify hört, eine Q&A-Frage, die auftaucht, nachdem ihr diese Folge gehört habt. Und wir sind super gespannt, was ihr denkt, was ihr dazu sagt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich gerne auch bei Instagram folgen. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Da teilen wir auch noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Und ihr könnt uns da natürlich sehr, sehr gerne Nachrichten schreiben und eure Perspektive auf diesen Fall teilen.
Bevor wir jetzt aber in den Fall starten, möchten wir, wie so oft, noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dem heutigen Fall geht es um körperliche Gewalt, die teilweise sehr detailliert beschrieben wird. Wie immer, achtet auf euch und eure Emotionen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, starten wir einfach rein.
Christine Melton war 35 Jahre alt, als sie starb. Sie wurde in ihrem Haus in South Cape Coral gefunden, eingewickelt in Bettwäsche, Hemden, Leggings und einem Bikini-Oberteil. Ihr Gesicht war schwarz und blau, ihre Fingernägel waren abgebrochen. Sie hatte Abdrücke am Hals, als sie auf dem Boden zwischen ihrem Schlafzimmer und der Küche lag. Diane Ruiz war 43 Jahre alt. Sie wurde auf einem leeren Grundstück unter einigen Büschen und Bäumen gefunden, lag einfach da. Ihre Nase war gebrochen, das Zungenbein und der Schildknorpel waren ebenfalls gebrochen. Sie hatte mehrere Rippenbrüche erlitten, sowohl vorne als auch hinten. Nun, meine Damen und Herren, was Sie im Verlauf dieses Prozesses erfahren werden, ist, dass Frau Ruiz und Frau Melton drei Dinge gemeinsam hatten. Beide starben am 7.10.2019, beide wurden erwürgt und bei beiden war die letzte Person, der sie begegneten, bevor sie für immer zum Schweigen gebracht wurden, Herr Wade Wilson. Mit diesen Worten eröffnet der Staatsanwalt am 10.06.2024 das Gerichtsverfahren des Staates Florida gegen Wade Stephen Wilson. 5 Jahre zuvor. Am Morgen des 7. Oktober 2019 klingelt in der Notfallzentrale in Florida das Telefon. Aufgeregt erklingt die Stimme von Joshua Lukic, einem Ladeninhaber in Florida. Er meldet den zuständigen Beamten in der Zentrale einen verstörenden Vorfall. Ein Mann habe gerade in seinem Laden gestanden, barfuß, nur mit einer Hose bekleidet, mit Blut bespritzt. Er habe Lukic um Fluchthilfe gebeten, um die Stadt verlassen zu können. Er müsse verschwinden, denn er habe gerade jemanden umgebracht. Nur kurz nachdem Lukic den Polizisten von dieser Begegnung berichtet hat, treffen diese in seinem Geschäft ein. Doch der blutverschmierte Mann ist bereits verschwunden. In seiner Eile hat der ominöse Unbekannte jedoch ein entscheidendes Puzzlestück zurückgelassen. Ein schwarzes Auto, welches direkt vor dem Laden parkt. Sofort durchsuchen die Beamten das Gefährt und stellen Hintergrundrecherchen an. Im Fahrzeug finden sie Blutspuren, Zugelassen ist der Wagen auf eine Frau namens Christine Melton. Sie brechen den Kofferraum auf, denn sie ahnen schon, dass Christine möglicherweise tot im Kofferraum liegt. Doch er ist leer. Und von Christine Melton fehlt jede Spur. Die Ermittlungen führen die Polizei nur wenige Stunden später zu Christines bester Freundin Stephanie Johnson. Sie gibt zu Protokoll, dass die beiden Frauen die Nacht vor dem 7. Oktober in der Bar The Buddha verbracht haben. Es sei ein ausgelassener Abend gewesen, bei dem die beiden auf zwei Männer trafen. Einer von ihnen, ein großer junger Mann mit auffallend hübschem Gesicht, Tattoos am Hals und dunklen Augen, habe besonderes Interesse an Christine gezeigt. Nachdem die Bar in den späten Abendstunden geschlossen habe, zogen alle gemeinsam zum Haus des anderen Mannes weiter. Dort seien sich insbesondere Christine und der dunkelhaarige Mann näher gekommen und hätten sich für eine Weile zurückgezogen. Schließlich habe die Mutter des anderen Mannes die jungen Leute gebeten zu gehen. Es sei spät genug. Stephanie sei daraufhin gemeinsam mit Christine und dem dunkelhaarigen Mann zu Christine nach Hause gegangen. Die drei hätten dort geschlafen und Stephanie habe sich früh am nächsten Morgen nach einer Rückversicherung mit Christine verabschiedet. Dieser nächste Morgen beschreibt die letzten Minuten, in denen Stephanie ihre beste Freundin lebend sieht. Sie verlässt das Haus, während Christine mit ihrem unbekannten Liebhaber in der Wohnung bleibt. Christine ist nun allein mit einem Mann, dessen echten Namen sie nie erfährt. Wade Wilson. Was in den nächsten Minuten in der Wohnung passiert, kann nur vermutet werden. Sicher ist, dass es nicht lange dauert, bis Wade Wilson angreift. Christine Melton wird erwürgt. Erwürgt von dem Mann, den sie selbst in ihre Wohnung gelassen hat. Von dem Mann, mit dem sie die letzten Stunden voller Spaß und Freude verbracht hat. Wilson wickelt ihren leblosen Körper in ein Bettlaken und verknotet dies mit weiteren Kleidungsstücken. Dann greift er nach ihrem Autoschlüssel, nimmt ihr iPhone und entsperrt dieses, indem er es vor ihr Gesicht hält und lässt die Leiche der jungen Frau liegen. Er schließt die Tür hinter sich und verschwindet. Im Auto angekommen, ruft er seine Freundin Melissa Martinez an, fragt sie, wo sie ist. Auch sie war am Abend zuvor mit ihm gemeinsam im The Buddha. Die beiden verabreden sich für ein kurzes Treffen bei Melissas Spa. Als Wilson dort ankommt, bleibt er mit Christines schwarzem Nissan Versa vor dem Laden stehen. Nach einem kurzen Gespräch versucht er, Melissa in das Auto zu zwingen. Die beiden rangeln miteinander. Melissa wehrt sich mit aller Kraft gegen die körperliche Überlegenheit ihres Freundes, versucht alles, um ihn loszuwerden. Dann schlägt er ihr ins Gesicht. Blut rinnt aus ihrer Nase, überall ist Blut. Dann drückt er sie gegen die Wand. Die junge Frau kann sich kaum noch bewegen. Zahlreiche Passanten sehen, was passiert, gehen aber einfach weiter. Bis schließlich eine junge Frau aus einem Hauseingang tritt und Wilson zur Rede stellt. Sie verlangt, dass er Melissa sofort loslässt. Ihr Auftreten duldet keinen Widerspruch. Es funktioniert. Melissa entkommt ihrem Freund, der sich fluchend zurück ins Auto begibt und davonfährt. Nur kurze Zeit später erscheint die Polizei vor Ort, die von Passanten in der Zwischenzeit gerufen wurde. Sie nehmen die Misshandlung an Melissa Martinez auf, haben jedoch keine Spur von Wade Wilson. Dieser fährt währenddessen weiter und irrt mit dem Auto durch die Straßen Floridas. Unvermittelt trifft er auf eine junge Frau, Diane Ruiz. Sie ist gerade auf dem Weg zur Arbeit, wo sie als Kellnerin tätig ist. Sie trägt ein hellblaues Shirt, Jeans, schwarze Schuhe und eine sehr bunte Handtasche. Wilson berichtet später, er habe sie angesprochen und sie sei gerne zu ihm ins Auto gestiegen. Die beiden fahren gemeinsam im Auto, in welchem Wilson Diane irgendwann zu würgen beginnt. Schließlich lenkt Wade den Wagen in die Northeast 4th Avenue. Dort stoppt er ihn und wirft die mittlerweile bewusstlose Diane Ruiz aus dem Wagen. Als Wilson bemerkt, dass die verletzte Frau noch atmet, fährt er mit seinem Wagen wieder und wieder über ihren reglosen Körper. So lange, bis er sich sicher ist, dass Diane nicht mehr lebt. Die Blutspritzer, die die Polizei später in dem verlassenen Wagen finden wird, stammen von ihr. Kurz nachdem Wade die leblose Diane Ruiz zurückgelassen hat, nimmt er per Telefon wieder Kontakt zu Melissa auf. Diese arbeitet mittlerweile mit der Polizei zusammen und versucht Wade an einen bestimmten Ort zu lotsen, um ihn dort festnehmen zu lassen. Also bittet sie ihn, zu Joe's Crab Shack zu kommen, einem Fastfood-Imbiss. Als Wade dort auftaucht, wird er von der Polizei festgenommen. Entgeistert versichert er, er wisse gar nicht, was passiert sei. Er habe Melissa nicht geschlagen. Das sei so überhaupt nicht passiert. Die Polizei lässt ihn somit wieder gehen. Und Wade steigt in das gestohlene Auto seines ersten Mordopfers und verlässt Joe's Crab Shack. Schließlich hält Wilson bei Matthews Graphics und bittet dort Joshua Lukic um Fluchthilfe. Während die Polizei das Auto und das Gebäude durchsucht, versteckt er sich in der Nachbarschaft. Er steigt in eine Wohnung ein, isst, trinkt, zieht sich frische Kleidung an. Dann ruft er seinen biologischen Vater Steven Testasecker an. Wilson berichtet ihm, dass er etwas getan habe, das er nicht mehr zurücknehmen könne. Steven ist gerade jedoch auf der Arbeit und bittet seinen Sohn, ihn gegen Abend zurückzurufen. Wenige Stunden später ruft jedoch auch die Polizei bei Steven an. Sie erzählt ihm, dass sie seinen Sohn Wade Wilson suchen und bitten ihn, der Polizei zu melden, sollte sein Sohn ihn kontaktieren. Gegen frühen Abend wird Steven dann erneut von Wade angerufen. Er sagt ihm, dass er etwas Schlimmes getan habe, dass er zwei Menschen getötet habe, dass er ein Mörder sei. Sein Vater kennt diese Geschichten bereits von seinem Sohn. Wade ist ein guter Geschichtenerzähler und er ruft häufiger an, um Hilfe oder Geld zu bekommen. Steven Testasecker glaubt seinem Sohn kein Wort und bittet ihn, später nochmal anzurufen. Gegen 10 Uhr klingelt das Telefon erneut. Wieder ist es sein Sohn Wade. Dieses Mal beschreibt Wade seinem Vater sehr viel detaillierter, was er getan hat. Er berichtet, dass er ein Mädchen getroffen habe, in einer Bar, dass er zu ihr nach Hause gegangen sei und dass sie eingeschlafen sei. Er sei auf sie draufgestiegen und habe sie gewürgt. I choked that bitch. Dann sei er noch ein bisschen in der Wohnung geblieben und habe abgewartet. Danach habe er sie im Bettlaken eingerollt und wollte sie loswerden, habe sie aber aufgrund der Leichenstarre nicht ins Auto schaffen können. Deshalb habe er sie dagelassen. Dann erzählt er von der zweiten Frau. Er habe sie gesehen, habe sie aufgehalten und nach dem Weg gefragt. Sie sei eingestiegen und er habe über den Sitz gegriffen und sie gewürgt, während er gefahren sei. Danach habe er nach einem Platz gesucht, wo er sie lassen konnte. Als er das geschafft habe, habe er sie aus dem Auto geworfen, dann aber gemerkt, dass sie noch atmet. Also sei er immer wieder und wieder über sie drüber gefahren, bis sie aussah wie Spaghetti. Das alles berichtet er in aufgeregter Tonlage. Er wirkt stolz auf das, was er getan hat. Er zeigt keine Reue. Sein Vater ist schockiert. Er fühlt sich hin und her gerissen. Soll er seinen eigenen Sohn an die Polizei aushändigen? Aber was, wenn eine dieser Frauen seine Tochter, seine Schwester oder seine Mutter gewesen wäre? Was, wenn sein Sohn wieder Morde begeht? Was, wenn er nicht aufhört? Steven weiß, dass er keine Wahl hat. Er bietet Wade an, ihm ein Uber zu schicken und ihn aus der Stadt rauszubringen und fragt ihn nach seiner Adresse. Doch anders als versprochen, gibt Steven die Adresse der Polizei. Und nur wenige Minuten später wird Wade Wilson festgenommen. Im Laufe der folgenden Monate und Jahre lässt Wade Wilson, der bis zu diesem Zeitpunkt nur bis zum Hals tätowiert ist, im Gefängnis weitere Tattoos machen. Er fügt ein Joker-Lächeln hinzu, das seinen Mund umschließt. Außerdem kann man nun auch tätowierte Knochen um die Augen herum erkennen. Unter dem rechten Auge und am Kopf lässt er sich ein Hakenkreuz tätowieren. Auch die Zahlen 14 und 88 tauchen als Motive auf. Auf der einen Seite seines Gesichts ist darüber hinaus zu lesen out of sight, out of mind. Die andere Seite des Gesichts ziert ein Why so serious? Eine Hommage an den Joker. Aufgrund der Befangenheit, die durch die Tattoos bei der Jury ausgelöst werden könnten, erhält er die Möglichkeit, Make-up zum Abdecken der Tattoos zu bekommen, da diese ihn als den Bösen wirken lassen. Doch Wilson lehnt ab. Am 10.06.2024 eröffnet dann die Staatsanwaltschaft mit einem Eröffnungsplädoyer die Verhandlung im Fall Wade Wilson. Der 30-Jährige wird wegen zweifachen Mordes, Diebstahl und Körperverletzung an seiner Ex-Freundin Melissa Martinez angeklagt. Im Laufe der Verhandlung meldet sich jedoch eine weitere Frau zu Wort, die unter den gewaltsamen Ausbrüchen von Wilson gelitten hat. Kelly Matthews berichtet in einem Interview, wie sich Wilson bereits 8 Monate vor den Morden während ihrer Beziehung immer mehr in eine gefährliche Richtung entwickelte und dass sie ebenfalls Opfer seiner Gewalt geworden sei. Kelly erzählt, dass Wilson sich zunehmend Drogen zugewandt habe. Aus ihrer Sicht sei er zu einem völlig anderen Menschen geworden. Sie beschreibt, wie sich sein Verhalten im Laufe der Zeit verschlechterte und berichtet von einem Vorfall, der sich während eines Streits ereignet habe. Sie hätten darüber gesprochen, dass er sich einer Behandlung für seine Drogenprobleme unterziehen sollte, als er plötzlich die Kontrolle verloren habe. In einem heftigen Wutausbruch habe er versucht, sie während der Fahrt zu erwürgen. Als sie sich wehrte, hätte er ihr ins Gesicht gebissen und sei sexuell übergriffig geworden. Kelly selbst sei damals erschüttert gewesen, aber sie habe nicht gezögert, die Verletzungen, die sie erlitten habe, am gleichen Abend im Krankenhaus dokumentieren zu lassen. Sie habe sich entschlossen, den Vorfall zu melden und der Polizei alles zu erzählen, denn sie sei sich sicher gewesen, dass Wilson ein gefährlicher Mann sei, der jederzeit zu weiteren Übergriffen fähig gewesen wäre. Doch trotz ihrer Meldungen sei Wilson nicht für das belangt worden, was er ihr angetan hatte. Zahlreiche weitere Zeugen treten nun vor Gericht auf, darunter der Verlobte der verstorbenen Diane Ruiz und der Vater von Wade Wilson, der eindrücklich von dem erfolgten Telefonat berichtet. Wilson selbst bleibt überwiegend still. Er blickt die Jury und die Richter an, berät sich ab und zu mit seinen Verteidigern und begleitet das Verfahren ansonsten wortlos mit wachsamem Blick. Am 12.06.2024 wird er dann in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Mord ersten Grades an Christine Melton, schwerer Diebstahl eines Kraftfahrzeugs, Körperverletzung, Mord ersten Grades an Diane Ruiz und Hausfriedensbruch. In dieser nächsten Phase des Prozesses geht es dann nach der Schuldfrage um das Strafmaß. Verdient Wade Wilson für seine Taten die Todesstrafe? Ausschlaggebend dafür sind unter anderem seine Biografie und die psychische Verfassung. Wilson selbst berichtete in der Vorgeschichte von regelmäßigem Drogenkonsum, ebenso von eventuellen hirnorganischen Einschränkungen, unter denen er seit der Kindheit leide. Als Reaktion auf diese Aussagen und Berichte des Gefängnisses, er verhalte sich gelegentlich psychisch auffällig, werden mehrere Sachverständige zu Rate gezogen. Allen Sachverständigen gemein ist die Biografie des Angeklagten. Wade Stephen Wilson wird am 20. Mai 1994 als Kind minderjähriger Eltern geboren und bereits als Baby von Stephen und Candace Wilson adoptiert. Er wächst in Tallahassee, Florida auf, wo er die Chills High School besucht. In seiner Jugend eckt der junge Wilson oft an. Er gilt als problematisch und ist häufiger in kleinere Straftaten und Drogenmissbrauch verwickelt. Mehrfach verletzt er sich während seiner Kindheit und Jugend am Kopf. Später gibt er diese Verletzungen als Teilursache für seine emotionale Instabilität an. Seine Begegnungen mit dem Gesetz beginnen bereits 2012 in Leon County. Hier tritt er wegen mehrerer Delikte wie Einbruch, Körperverletzung und unerlaubtem Einsatz von Schusswaffen erstmalig in Erscheinung. Im November 2013 wird Wilson dann wegen Einbruchs und schweren Diebstahls erstmalig zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die er bis September 2014 verbüßt. 2015 wird er dann wegen sexueller Nötigung und Entführung angeklagt, nachdem eine Frau ihn beschuldigt, sie nach einer Party in seinem Auto angegriffen zu haben. In diesem Fall wird er jedoch von der Jury freigesprochen. 2017 erfolgt dann eine weitere Inhaftierung Wilsons wegen Waffendiebstahls. Bis Juli 2018 sitzt er dafür im Gefängnis. Später im Jahr 2018 wird er im Zusammenhang mit dem Fall von Denise Williams erwähnt, die wegen Verschwörung zum Mord an ihrem Ehemann verurteilt wird. Während dieser Zeit versuchte Wilson angeblich Beweise zu fälschen und bot schließlich sogar an, Williams zu töten. Nur wenige Monate später, im Februar 2019, erfolgt dann der von Wilsons Ex-Freundin Kelly Matthews beschriebene Übergriff, bevor der 30-Jährige am 1. Juli 2019 erneut wegen Körperverletzung festgenommen wird. Nur 3 Monate später, am 7.10.2019, wird er dann endgültig verhaftet. Als erster Verteidigungsexperte tritt der forensische Neuropsychologe Dr. Hyman Eisenstein auf, um die komplexen Ursachen von Wilsons Verhalten zu erklären. Eisenstein behauptet, dass Wilson unter einer neurokognitiven Hirnbeeinträchtigung leide, die höchstwahrscheinlich durch wiederholte Sportverletzungen in seiner Jugend sowie Autounfälle in seinem frühen Erwachsenenalter verursacht worden sei. Diese körperlichen Traumata, so Eisenstein, hätten die exekutiven Funktionen Wilsons beeinträchtigt, die mentalen Prozesse, die es einem Menschen ermöglichen, rationale Entscheidungen zu treffen und in der Gesellschaft zu funktionieren. Laut Eisenstein habe dieser Schaden Wilsons Fähigkeit, wie eine normale, gesunde Person zu leben, ernsthaft eingeschränkt. Der zusätzliche Substanzmissbrauch habe die negativen Auswirkungen dieser Hirnbeeinträchtigung nur noch verstärkt. Eisensteins Aussagen stoßen allerdings auf Widerstand. Der zweite Sachverständige, der forensische Psychiater Dr. Mark Mills, nimmt eine noch tiefere psychologische Perspektive ein. Er erklärt, dass Wilson laut seiner Befragung und Tests an einer Art psychotischer Störung leide. Mills argumentiert, dass Wilsons Misstrauen und paranoides Verhalten, wie der Glaube, dass Gefängnispersonal bei den Gesprächen mit den Psychologen zuhört, auf eine schwerwiegende psychische Erkrankung hindeutet. Doch er ist sich nicht sicher. In einem der Interviews mit Wilson habe dieser das Gespräch abgebrochen, weil Wilson sich weigerte, weiter zu reden. Mills konnte die Diagnose nicht abschließen, da Wilson ihm gegenüber Symptome übertrieben darstellte, die möglicherweise auf eine schizoaffektive Störung hingedeutet hätten, einer Kombination aus Schizophrenie und einer affektiven Störung. Verteidiger Kevin Shirley nutzt Mills Expertise, um nach weiteren Beweisen für Wilsons psychische Verfassung zu suchen. Er fragt Mills gezielt zu den auffälligen Tattoos auf Wilsons Gesicht, die möglicherweise Hinweise auf ein antisoziales Verhalten geben könnten. Mills betont jedoch, dass er keine konkrete Diagnose zu Wilsons Verhalten während seiner Verbrecherserie abgeben könne, obwohl er auf die Gefängnisakten verwies, die Wilson eine Diagnose einer schizoaffektiven Störung, Depression oder Angstzuständen zuschrieben. Die Verteidigung stützt sich stark auf diese Akten, die belegen sollen, dass Wilson während seiner Haftzeit Antipsychotika verschrieben wurden. Doch die Anklage kontert diese Behauptungen mit dem forensischen Psychologen Dr. Michael Herkoff, der als sachverständiger Zeuge der Staatsanwaltschaft auftritt. Herkoff widerspricht der Verteidigung vehement und erklärt, dass es seiner Meinung nach keine ausreichenden Beweise für eine Diagnose einer psychotischen Störung gäbe. Stattdessen sei es wahrscheinlicher, dass Wilsons wiederholtes kriminelles Verhalten und seine Wahnvorstellungen durch seinen dokumentierten Drogenmissbrauch erklärbar seien. Herkoff deutet darauf hin, dass die Drogen das wahre Motiv für Wilsons Gewalt und Wahnvorstellungen gewesen seien und nicht etwa eine tiefere psychische Erkrankung. Der Neurologe der Verteidigung, Dr. Mark Rubino, äußert die Meinung, dass Bilder von Wilsons Gehirn und seine Leistungen in spezifischen Tests zur exekutiven und kognitiven Funktion darauf hindeuten, dass Wilson möglicherweise an Hirnschäden leide, die ihn zu impulsivem Verhalten ohne Rücksicht auf Konsequenzen veranlassen könnten, wie bei den Morden an Christine Melton und Diane Ruiz im Jahr 2019. Der Gerichtsmediziner Dr. Thomas Coyne gibt im Auftrag der Staatsanwaltschaft zum Protokoll, dass er Rubinos Einschätzungen nicht zustimmen könne. Er erklärt, dass seine Überprüfung des Gehirnscans keine strukturellen Defekte wie Asymmetrien oder Beeinträchtigungen des Frontallappens zeige. Zudem äußert er, dass Menschen böse Taten begehen können, ohne an einem Hirnschaden zu leiden. Wilsons Anwalt Kevin Shirley liest dann einen Brief von Wilsons Adoptiveltern vor, in dem sie um Gnade für ihren Sohn bitten und sich bei den Familien der Opfer entschuldigen. Sie erklären, dass eine Todesstrafe die Opfer nicht zurückbringen werde und die Tragödie nur noch verstärkt. Am 25.06.2024 verkündet die Jury dann das Urteil. Wade Wilson wird für die Morde an Christine Melton und Diane Ruiz zum Tode verurteilt. Er selbst nimmt das Urteil nach außen wirkend gelassen hin, verzieht keine Miene, erlaubt keinen Einblick in das, was in seinem Inneren passiert. Am 27.08.2024 schließt das Gericht dann das Verfahren mit dem Urteilsspruch des zuständigen Richters Nicholas Thompson ab. Er bekräftigt die Einschätzung der Jury und verurteilt Wade Wilson wegen seiner abscheulichen Taten final zum Tode.
Ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen hin und her geworfen zwischen all den Diagnosen, die in diesem Fall genannt werden.
Oh Gott, ich weiß, was du meinst. Es ging mir auch so.
Ich war die ganze Zeit so, ah, okay, gut, wir haben jetzt eine Psychose. Ah nein, wir haben eine hirnorganische Veränderung. Okay, jetzt haben wir Depression. Ah, jetzt haben wir vielleicht eine Angststörung. So, was jetzt?
Ja, ich fand es total, also eine so unglaublich wilde Kombination an vermeintlichen Diagnosen. Aber ich muss halt ehrlich gestehen, dass dieser Fall mich damals auch schon extrem geschockt hat.
Inwiefern?
Weil diese Taten für mich, also klar hatte er eine Gewaltverbrechen-Vorgeschichte, aber diese Taten wirkten für mich so völlig aus dem Nichts. So, also, dass ich mir dachte, ja, okay, du hast schon. Also die Tatsache, dass er vorher mal eine Frau angefasst hat, 8 Monate vorher oder ein paar Monate vorher, und dass er angeblich versucht hat, sie zu erwürgen, das war seine Freundin, seine Ex-Freundin,
ja, ja,
die er versucht hat, im Auto zu würgen. Das war was, wo ich schon so dachte, war das ein Versuch? Hattest du eine Fantasie und das war ein Versuch? Weil das hast du bei so Tätern, die sowas häufiger machen und die bestimmte Fantasien im Kopf haben. Wenn man da genauer hinguckt, sieht man ja häufig, dass die ersten Anfänge, also die ersten Straftaten häufig gar nicht angezeigt wurden, weil sie nicht bis zum Ende in Anführungszeichen durchgeführt wurden.
Ja.
Du siehst so Attempts, so, dass jemand Dinge ausprobiert.
Mhm.
Und das war mein erster Gedanke. Aber irgendwie denke ich mir halt, es kam halt ohne irgendeine Art von, zumindest ist mir keine bekannt, von Provokation oder so.
Nee, das ist auch mein Eindruck gewesen. Also ich finde, man sucht hier halt wirklich den Recherchen nach vergeblich, nach irgendeinem greifbaren Motiv.
Ja.
Ja, es wirkt unkontrolliert. Es wirkt wie, als würde Druck abgelassen worden auf die dysfunktionalste Art und Weise, die es so gibt. Und ich frage mich, und leider bleibt diese Frage unbeantwortet, warum? Warum an diesem Tag? Warum nicht die Woche davor? Warum nicht die Woche danach? Warum war es dieser Tag, der dazu geführt hat, dass diese zwei Frauen gestorben sind?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist auch tatsächlich, also es gibt ja, wir gehen gleich noch ein bisschen genauer auf die Diagnosen ein, die alle im Raum standen. Aber es gibt für mich nur ganz wenig Hinweise für sowas wie eine schizoaffektive Störung.
Ja.
Oder an sich überhaupt für eine affektive Störung. Und die Tatsache, dass diese Tat aber so dermaßen aus dem Nichts kam, hat in meinem Kopf dafür gesorgt, dass ich dachte, also wenn überhaupt, ist es vielleicht eine schizoaffektive Störung oder eine Art affektive Störung. Oder es hat was mit Drogenmissbrauch und Drogenkonsum zu tun, dass erst diese heftige emotionale Reaktion oder diese, ich weiß gar nicht. Das Ding ist irgendwie, für mich erscheint es nicht mal so eine krasse emotionale Reaktion, weil es ist auch kein Overkill.
Nee.
Also es ist keine Tat, bei der mehr als notwendig getan wurde, um jemanden zu töten, sondern es wurde genau so viel getan, wie notwendig ist, um jemandem das Leben zu nehmen.
Ich frage mich ja gerade, ob vielleicht die Auseinandersetzung mit seiner Freundin, das würde jetzt nicht den Tod von Christine erklären, aber vielleicht von Diane. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht zusammenhängt, weil er hat ja Melissa Martinez angegriffen und hat sie ja auch schon gewürgt gegen die Hauswand, so wie ich mir das vorstelle, also ja vor ihrem Laden wohl.
Ja.
Wo dann eben diese Passantin oder die Nachbarin oder sowas dazu kam. Und dann ist er ja gegangen. Quasi, er konnte es dann nicht zu Ende bringen. Ist halt die Frage, wäre Melissa auch gestorben? Oder hätte er von ihr abgelassen? Und nachdem das mit ihr nicht geklappt hat, ist er losgefahren und hat dann sehr zeitnah Diane umgebracht. Ich frage mich, ob die beiden Sachen vielleicht zusammenhängen, ob da vielleicht so eine angestaute Wut war, bei Melissa hat es nicht geklappt, also wird willkürlich irgendeine Frau ausgesucht und die ist dann eben die, die das jetzt abkriegt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Was für mich da irgendwie nicht so ganz reinpasst, ist die Tatsache, dass er Christine ja vorher schon das Leben genommen hat. Und ich habe erst überlegt, ob er möglicherweise provoziert war von Melissa. Und im ersten Moment dachte ich, dass er die Frau vielleicht getötet hat, damit er seiner eigenen Freundin nichts antut. So eine Projektionstat quasi.
Mhm.
Und dann dachte ich, was aber total dagegen spricht, ist, dass er sie direkt nach dem Mord anruft, sie aufsucht und ihr Gewalt antut und versucht, sie zu erwürgen auf offener Straße. Und das ist wieder was, wo ich mir denke, das kann, also da muss irgendwas entweder mit einer affektiven Störung passieren oder Drogenkonsum, weil kein geistig gesunder Mensch geht doch auf offener Straße zu einer Frau, mit der er gerade telefoniert hat, mit der er zusammen ist und versucht auf offener Straße sie zu erwürgen, ohne dass sie ihn provoziert hat.
Naja, vielleicht, wir wissen ja nicht, was in dem Telefonat vielleicht noch vorkam oder vielleicht, er war ja, soweit ich weiß, abends in diesem Club, in dieser Bar, The Buddha, war er auch mit ihr irgendwie gewesen und dann ist er ja mal mit Christine mitgegangen. Und wir wissen ja nicht, was da passiert ist. Wir wissen nicht, was bei dem Telefonat besprochen wurde. Das heißt, vielleicht gab es ja an dem Abend vorher irgendeine Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und dann hat er sie angerufen, wollte wissen, wo sie ist. Und dann ging es direkt weiter. Es wirkt irgendwie schon so, als ob da schon irgendwas brodelt, als ob da schon irgendwas da gewesen wäre. Weil ich nehme mal an, dass die Beziehung zwischen den beiden jetzt nicht immer so aussah, dass er ständig auf sie losgeht. Also ich denke mal, also ne, das gehe ich jetzt einfach mal davon aus, weil sonst würde es ja vielleicht bestimmt im Gerichtssaal auch mal erwähnt worden sein. War das jetzt Deutsch? Ich hoffe.
Ich weiß, was du meinst. Also dass es vielleicht doch so eine Art Wut rauslassen an jemand anderem war.
Ja.
Also dass sie vielleicht hat Melissa ja auch gar nichts. Also ich meinte das vorhin auch nicht, dass Melissa dann selber schuld ist oder so, also versteht mich nicht falsch. Ich meinte nur, dass irgendetwas an ihrem Verhalten, irgendeine Emotion bei ihm ausgelöst haben kann. Und wenn man überlegt, dass vielleicht auch an dem Abend im The Buddha irgendein Verhalten von ihr eine Emotion in ihm ausgelöst hat und vielleicht weiß sie davon gar nichts, dann würde es sich für mich erklären, warum er wie so eine Art ungesunde Coping-Strategie danach diesen Mord begeht.
Ja. Und dann kann man vielleicht noch mit reinnehmen in die Überlegung, ich glaube, zum Tatzeitpunkt war er ja 25, glaube ich. Er ist jetzt, müsste jetzt 30 sein. Und er hat ja schon lange Drogen genommen, soweit wir wissen. Ich frage mich auch so ein bisschen, inwieweit, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, wie unreif oder reif er war und wie gut er mit Emotionen copen konnte.
Es gibt tatsächlich Studien zum Thema Emotionswahrnehmung und Umgang mit eigenen Emotionen, psychischer Erkrankung etc. In Korrelation mit Drogenkonsum.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel Menschen, die früh anfangen, Drogen zu nehmen, beziehungsweise besser gesagt Personen einfach die Drogen nehmen, dass sie schlechter zum Beispiel Emotionen bei sich selber erkennen, schlechter Emotionen in den Gesichtern anderer erkennen und an sich mit Emotionen schlechter umgehen können.
Ja.
Tatsächlich haben Drogen einen Einfluss darauf, wie mit Emotionen selbst umgegangen werden kann, beziehungsweise eben nicht umgegangen werden kann.
Also wenn man jetzt mal ganz stark hypothetisiert, Ne, wieder, ihr kennt's, wir das diagnostizieren hier nicht, wir stellen lediglich Theorien auf und spekulieren dann ein bisschen rum. Und jetzt nehmen wir mal an, bei Wade Wilson, der zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt war, das ist ja ungefähr das Alter, was erfahrene Blackbox-Hörer wissen, dass unbedingt ungefähr das Alter ist, wo das Frontalhirn ausgeprägt ist. Quasi ist das der Zeitpunkt, wo unser Hirn vollständig entwickelt ist und wir dann wirklich bewusste und wohlüberlegte Entscheidungen treffen können, spätestens da. Und jetzt haben wir dabei jemanden, der seit, ich glaube, soweit wir wissen, seit er 14 ist, Drogen konsumiert. Und das nehme ich mal an, nicht nur ab und zu mal ein bisschen auf Partys, sondern regelmäßig und auch Amphetamine. Und dann haben wir ihn in einer Beziehung, wo es vielleicht auch mal Schwierigkeiten gab. Und nehmen wir mal an, er ist nicht in der Lage, seine Emotionen zu erkennen so richtig. Ne, also keine Ahnung, nehmen wir an, irgendwas war zwischen ihm und Melissa an dem Abend und die haben sich gestritten, vielleicht ist sie dann weggegangen und er hat sich dann mit Christine gut verstanden, ist dann mit zu ihr und jetzt mal ganz hypothetisch war der Meinung, alles ist in Ordnung oder war sich nicht bewusst, was in ihm so abgeht. Und am nächsten Morgen kam die Wut von dem letzten Streit nochmal hoch und dann passiert dieser Übergriff, der Mord an Christine. Er fährt zu Melissa, um vielleicht mit ihr zu sprechen, um sie anzugreifen, um seine Wut rauszulassen, was weiß ich. Das eskaliert wieder. Allerdings wird er daran gehindert, seine Wut komplett rauszulassen. Dann fährt er wutentbrannt weiter, sieht die nächste Frau und tut ihr das an, was er vielleicht Melissa angetan hätte.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich könnte es mir auch vorstellen. Ich habe die Studie, die ich gerade erwähnt habe, wurde auch tatsächlich an Kindern und Jugendlichen von der Geburt bis zum Alter von 25 Jahren durchgeführt. Das ist die Christchurch Health and Development Study, eine Längsschnittstudie mit über 1000 Personen. Und die Forscher haben eben diese Personen von der Geburt bis 25 begleitet und haben dann die Auswirkungen von frühem Cannabiskonsum auf verschiedene Lebensbereiche untersucht. Und ein Einfluss, der sich da eben gezeigt hat, ist, dass es Beeinträchtigungen in der psychosozialen Entwicklung geben kann. Also neben allen möglichen kognitiven Beeinträchtigungen fand ich das persönlich sehr interessant, genauso wie ein höheres Risiko für Depressionen und Angststörungen. Mhm. Und wir wissen alle, dass Depressionen und Suchterkrankungen miteinander korrelieren, weil Substanzen häufig genutzt werden und auch bei Angststörungen Substanzen häufig genutzt werden, um die Symptome von Depression und Angst abzumildern. Und um da jetzt quasi wieder so einen Kreis drumherum zu machen zu dem, was du gerade gesagt hast, könnte ich mir vorstellen, dass dieser frühe Drogenkonsum bei ihm dazu geführt hat, dass er bis zu einem gewissen Grad in seiner psychosozialen und kognitiven Entwicklung stark eingeschränkt war. Ich habe in einer Quelle gelesen, dass er einen IQ von, ich glaube, 93 hatte. Ich habe es aber allerdings nirgendwo anders gefunden. Von daher habe ich es in den Fall auch nicht mit reingenommen. Und der Gutachter sagt vor Gericht, also der Dr. Mills sagt vor Gericht tatsächlich auch, dass sein Kenntnisstand ist, dass sehr früher Konsum von Drogen tatsächlich die Intelligenzpunkte um 10 bis 15 Punkte reduzieren kann. Und das fand ich persönlich halt super interessant, weil ich dachte, vielleicht hat er einfach so früh angefangen, Drogen zu konsumieren und hat einfach diesen maximal negativen Effekt davon mitgenommen in dieser Art von Entwicklung, die er durchgemacht hat. Und dann würde das, was du gerade beschrieben hast, möglicherweise dazu passen. Und was wir ja auch noch haben, ist dieses Thema mit den Hirnverletzungen.
Ja, eben, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Jetzt haben wir ja gerade über das Frontalhirn gesprochen auch. Und es wurden ja Gehirnscans von Wade Wilson gemacht mit der Frage, ob eben sich da insofern was verändert hat, dass es sein Verhalten hätte beeinflussen können. Ich habe tatsächlich das Video gefunden von dem Moment, wo im Gerichtssaal der Neurologe die Gehirnscans vorgestellt hat. Und da hat er berichtet, dass eine Atrophie vorlag, quasi ein Schwund oder eine Verringerung des präfrontalen Kortex, also eines Teils des präfrontalen Kortex, des Frontalhirns, von dem wir gerade noch gesprochen haben. Und jetzt wiederhole ich es wieder, die erfahrenen Blackbox-Hörer wissen schon, dass das natürlich für die Planung und Impulsivität zuständig ist.
Konkreter gesagt, der präfrontale Kortex liegt hinter eurer Stirn und er ist in großem Maße nicht nur, aber auch zuständig für Entscheidungsfindung oder auch Impulskontrolle. Das heißt, wir betonen das so oft, aber ich finde es so wichtig, dass man das weiß. Mhm. In dem Moment, wo jemand zum Beispiel sehr wütend wird, ist es häufig so, dass die Aktivität im Frontallappen oder im präfrontalen Kortex runtergeht. Das heißt, ihr denkt dann quasi auch im Gehirn mit euren Emotionen. Und deswegen sagen wir in Streits manchmal sehr dumme Sachen, die wir gar nicht so meinen, weil im Gehirn die Bereiche aufleuchten und besonders aktiv sind, die für Emotionen zuständig sind. Und im präfrontalen Kortex, also im Frontallappen, geht quasi das Licht aus. Und genau da sitzt aber das, was wir brauchen, nämlich Impulskontrolle, Regelung und Regulation von emotionalem Verhalten, Moral, Planung, logische Entscheidung, all die Dinge, die wir brauchen, um gewaltfrei und friedlich zu kommunizieren. Und wenn man an der Stelle eine Atrophie hat, also eine Verringerung, wie du gesagt hast, der Menge oder der Größe, dann kann das dazu führen, dass Personen ein größeres Problem oder eine größere Herausforderung dabei haben, ihre Emotionen zu kontrollieren, weil sie auf neurologischer Ebene schlechter dazu in der Lage sind als Menschen mit einem, in Anführungszeichen, gesunden Gehirn.
Man muss allerdings auch dazu sagen, dass der Neurologe betont hat, dass es zwar eine Atrophie gibt, die aber nicht besonders groß oder besonders ausgeprägt ist. Also es kann sein, dass sie einen Einfluss hatte, kann aber auch genauso gut sein, dass es nicht der Fall war. Was ich noch spannend finde, ist, dass im Fall haben wir davon geredet, ne, es könnte ja sein, dass es durch Sportverletzungen oder sonstige Verletzungen passiert ist, dass da eben so eine hirnorganische Atrophie stattgefunden hat. Was aber auch sein kann, ist, dass eine sogenannte Atrophie durch jahrelangen Drogenkonsum verursacht wird.
Interessant. Also, weil das würde ja ganz gut irgendwie passen zu der Geschichte dahinter.
Genau. Vielleicht würde ich ganz gerne mal auf das Thema Drogen und Diagnosen überspringen. Ich sage jetzt ganz kurz, wie ich uns kenne, wird es nicht ganz kurz. Aber es wurde ja auch von den Gutachtern, wie ich jetzt am Anfang gesagt habe, es wurden ja so viele Diagnosen durch den Raum geworfen. Ich persönlich mag es gar nicht, wenn sich alle widersprechen. Dann fehlt mir die Klarheit. Das kann ich nicht leiden. Ich muss sagen, dass ich am ehesten mitgehe mit der Vermutung der drogeninduzierten. Obwohl, gab es eine Vermutung der drogeninduzierten Psychose oder mache ich das gerade nur in meinem Kopfchen?
Ich glaube, es gab keine.
Ha, dann habe ich die in meinem Kopf gemacht. Nämlich, ich glaube an eine drogeninduzierte Psychose. Was denkst du?
Also der Begriff ist, soweit ich weiß, nicht gefallen. Ich persönlich fand dieses Thema einer wie auch immer gearteten psychotischen Störung persönlich sehr störend, weil es mir so schwer gefallen ist, dafür Anhaltspunkte zu finden. Also ja. Kurz für euch zur Orientierung, wenn ihr wissen wollt, was eine psychotische Störung ist, wir haben das jetzt nicht so allgemein gehalten wie der Gutachter, sondern bei uns gibt es Folgen zu den unterschiedlichen Bereichen. Die allererste Folge von Blackbox ist paranoide Schizophrenie gewesen. Die ist jetzt, glaube ich, qualitativ nicht so hochwertig, wie wir mit der Zeit geworden sind. Aber es gibt noch mindestens eine weitere Folge zum Thema paranoide Schizophrenie. Oder zur Diagnose, die in den Medien auch häufiger benutzt wurde für Wade Wilson, nämlich die schizoaffektive Störung. Ich gehe nur ganz kurz darauf ein, welche Symptome das sein könnten. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, findet ihr das bei uns in Folge 43. Da sind wir ein bisschen genauer drauf eingegangen. Aber die schizoaffektive Störung, die ja von Dr. Mills so oft angesprochen wird und vermutet wird, zeichnet sich dadurch aus, dass die Leute Wahngedanken und Wahnvorstellungen haben, dass sie Halluzinationen haben, also beispielsweise Stimmen hören oder Dinge sehen, die gar nicht da sind, dass sie sprachliche Störungen oder Denkstörungen haben, das heißt, dass die Gedanken von einem Punkt zum anderen springen oder es sogar Brüche gibt in einem Satz, also dass der Satz irgendwo anfängt und dann plötzlich endet und ein komplett anderer Satz anfängt und der auch wieder endet. Dann zeichnet es sich dadurch aus, dass die Personen sehr starke Stimmungsschwankungen haben. Es gibt depressive Episoden und es gibt manische Episoden. Wenn ihr jetzt auch noch wissen wollt, was depressive und manische Episoden sind, dann schaut gerne in all die anderen zahlreichen Folgen rein, die wir haben. Dazu nur ganz kurz. Ich persönlich hatte große Schwierigkeiten, diese Symptome bei Wade Wilson zu erkennen. also das liegt sicherlich auch daran, dass ich mich nicht selbst mit ihm unterhalten habe und wir dementsprechend sowieso keine Diagnosen stellen können. Aber auch von dem, was vor Gericht von dem Gutachter berichtet wurde, er hat sich zum Beispiel sehr stark orientiert daran, dass Wilson in dem Gespräch zwischen den beiden, also zwischen Dr. Mills und Wade Wilson, dass er gesagt hat, er möchte nicht weiter darüber sprechen, weil er Angst hat, dass die Wächter oder die, ja, die Gefängniswärter, nicht Wächter, die Gefängniswärter vor der Tür, dass die dieses Gespräch mitbelauschen. Und ich finde das eine durchaus berechtigte Befürchtung. Also rational durchaus berechtigt und für mich auch nicht paranoid.
Mhm. Kommt darauf an, in welchem Ausmaß, ne? Was ich mich aber gerade auch frage, ist, das ist vielleicht noch eine Info, die wir nicht im Fall drin haben, die aber jetzt noch nebenbei existiert, ist, dass wir auf jeden Fall wissen, dass Wilson in Haft Drogen konsumiert hat, einmal sogar eine Überdosis hatte. Von daher frage ich mich auch gerade, wenn er tatsächlich so paranoide Erlebensweisen hatte, vielleicht hat er auch einfach immer mal wieder Drogen bekommen da und hat dann auch vielleicht unter den Drogen solche paranoiden Vorstellungen bekommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich musste nämlich daran denken, weil der Psychiater, das zweite Beispiel, das er genommen hat, da war Wade Wilson 14 Jahre alt. Davon haben seine Adoptiveltern erzählt. Da ist er nach Hause gekommen und hat alle Gardinen zugezogen. Und ist innerhalb von einem Sommer wurde ihr Sohn plötzlich ganz anders. Also sie haben berichtet, naja, wir haben zwei Töchter und wir wissen, Töchter sind nicht das gleiche wie Söhne und Jugendliche verändern sich. Und mit 14 ist ja auch ein Alter, in dem man sich verändert. Aber in diesem einen Sommer hat er sich so stark verändert, das haben wir bei keinem unserer anderen Kinder so erlebt. Da ist er nach Hause gekommen und hat alle Gardinen zugezogen. Und als seine Mutter ihn dann gefragt hat, warum er das macht, hat er gesagt, Mama, draußen sind Leute, die können sonst reingucken, die könnten uns irgendwas tun. Und sie hat das als extrem paranoid wahrgenommen. Und ich finde, das kann man auch als paranoid bezeichnen.
Total.
Und auch da, also dieser Vorfall wurde auch als Argument für eine psychotische Störung oder eine schizoaffektive Störung oder eine paranoide Schizophrenie genommen. Und mir persönlich ist aber die Möglichkeit, dass das durch Drogenkonsum in dem Alter ausgelöst werden kann, viel zu hoch, um sagen zu können, dass ich glaube, dass das der Beginn von einer psychotischen, wie auch immer gearteten psychotischen Erkrankung sein kann. Weil es zahlreiche Studien gibt, die auch eine Beziehung zwischen Paranoia und Drogen feststellen können. Es gibt zum Beispiel eine Doppelblindstudie, die von Daniel Freeman und seinem Team durchgeführt wurde. Und die haben quasi den Einfluss von THC, also der Stoff, der in Cannabis drin ist, auf paranoide Gedanken überprüft. Und es gab zwei unterschiedliche Gruppen, in die die Testpersonen eingeteilt wurden. Die eine Gruppe hat THC bekommen und die andere Gruppe ein Placebo. Und die THC-Dosis war ungefähr die gleiche Dosis, die man konsumiert, wenn man einen starken Joint raucht. Und 50% der THC-Gruppe hat Paranoia erlebt und nur 30% der Placebo-Gruppe hatte paranoide Gedanken. Und die Studie hat in Summe gezeigt, dass etwa eine von fünf Personen Paranoia als direkte Folge von THC entwickelt hat. Und ja, das ist für mich ein super starker Indikator dafür, dass du auch, wenn du mit 14 das erste Mal einen Joint rauchst, paranoid sein kannst und das nicht heißen muss, dass du eine schizoaffektive Störung entwickelst, sondern dass du vielleicht einfach nur verdammt noch mal die Finger vom Cannabis lassen solltest.
Ja, vor allem, was mir da auch auffällt, ist, die Mutter hat ja berichtet, dass er dann von einem Tag auf den anderen ganz anders war. Und davor die ganze Zeit normal, man hat keine Veränderung gemerkt und dann auf einmal kommt er nach Hause und macht die Vorhänge zu. Bei einer Schizophrenie oder einer schizoaffektiven Störung ist es so, dass es eine sogenannte Prodromalphase gibt. Das heißt, es gibt einen bestimmten Zeitraum, wo man schon bemerkt, okay, die Person ist irgendwie anders, die zieht sich mehr zurück, die hat vielleicht mehr Angst, die benimmt sich sonst irgendwie ein bisschen komisch und dann erst treten quasi diese starken paranoiden Züge ein. Und ich finde es jetzt auch ein bisschen komisch, dass er dann von einem auf den anderen Tag eben auf einmal sich verändert hat, weil eigentlich passt das nicht zur Entwicklung einer schizophrenen Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis, wo ja beide reingehören.
Ja, sehe ich genauso, zumal 15 auch sehr oder 14 sehr, sehr, sehr früh wäre für eine psychotische Erkrankung. Ja. Also nicht unmöglich, aber sehr früh.
Und jetzt wissen wir auch, dass, also ich meine, wir wissen, dass er mit 14 begonnen hat mit Cannabis. Ne? Also von daher, der Zeitpunkt, wo das stattgefunden hat, würde zusammenpassen. Und bei Cannabis ist es so, dass man jetzt nicht einen jahrelangen Konsum braucht, bevor das irgendwie mal halluzinogen oder auch paranoid wirken kann, sondern es kann einfach beim ersten Mal knallen und dann direkt sowas auslösen.
Also ich glaube, wir beide als Außenstehende, die noch nie mit Wade Wilson gesprochen haben, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir diese Geschehnisse und auch seine Entwicklung für am wahrscheinlichsten auf Drogenkonsum zurückführen würden. Insbesondere für mich, insbesondere deswegen, weil er auch im Gefängnis Drogen genommen hat und 2023 sogar eine Überdosis überlebt hat. Und das für mich einfach ein klarer Indikator ist dafür, dass Drogen schon lange ein Thema waren und auch immer noch ein Thema sind offensichtlich.
Mhm.
Und das ja auch in seiner Akte überall berichtet wurde. Und das, was für mich auch überhaupt nicht, also man kann sich ja jetzt, man könnte sich jetzt streiten über eine drogeninduzierte Psychose. Das heißt, man könnte jetzt sagen, vielleicht hatte er eine Psychose, die verursacht wurde durch Drogenkonsum. Und dafür ist in meiner Wahrnehmung sein Verhalten aber viel zu logisch während der Tat.
Ja.
Was denkst du?
Ich glaube, da müssen wir auch unterscheiden zwischen, was er generell mal gehabt haben könnte und was während der Tat aktiv war. Denn worüber wir jetzt ja gerade sprechen und auch worüber die Gutachter gesprochen haben, ist, die haben sich sehr viel auf Erlebnisse aus Haft fokussiert und haben sich darauf berufen, von wegen, da war er komisch, da war er komisch. Da hat er dann sogar antipsychotische Medikation bekommen, die tatsächlich in Gefängnissen manchmal auch einfach rausgegeben wird, wenn eben psychotische Symptome da sind, weil man eben nicht genau weiß, was es ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass dann manchmal antipsychotische Medikation gegeben wird, ohne dass man sich jetzt 100% sicher ist. Und es wurde zwar vermutet, dass sich das auch auf die Tat hätte auswirken können, aber ich stimme dir da vollkommen zu, dass die Tat meiner Meinung nach zu viele Faktoren hatte, die darauf schließen lassen, dass er sich zumindest bewusst war, dass das, was er tut, nicht in Ordnung ist und dass es nicht rechtens ist. Er hat ja versucht, die Leiche von Christine wegzubekommen, hat dann nicht funktioniert, also ist er geflohen und hat auch die Leiche von Diane versteckt und hat mehrfach versucht, aus der Stadt rauszukommen, Hilfe zu bekommen, war sich also dessen bewusst, dass es nicht in Ordnung war, dass er dafür verfolgt wird. Von daher, wenn er da jetzt unter einer Psychose gestanden hätte, dann wäre ihm das nicht so bewusst gewesen.
Ja, und außerdem die Tatsache, dass er danach seinen Vater angerufen hat, also seinen biologischen Vater angerufen hat, war für mich auch was, wie er das geschildert hat. Also sein Vater auch im Gericht erzählt hat, wie sein Sohn das geschildert hat, hat für mich dazu auch nicht gepasst, weil ich dachte, wenn du das während einer Psychose getan hättest, dann wären deine Gedanken beim Erzählen bei weitem nicht so sortiert gewesen. Deinem Vater wäre sofort aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Denn Menschen, die sich in einer Psychose befinden, es ist absolut unmöglich, dass du denen das nicht anmerkst. Und ich fand auch die Argumentation von Dr. Mills, der gesagt hat, naja, man hat es ihm vielleicht nicht angemerkt, weil er so paranoid ist, dass er das mit niemandem teilen würde, fand ich irgendwie so ein bisschen schwach, in Anführungszeichen, weil ich dachte, du würdest es aber an irgendeinem anderen Symptom merken, dass da was nicht stimmt, selbst wenn dir die Person nicht erzählt, dass sie sich verfolgt fühlt.
Ich denke halt, ich übertrage das ja immer so ein bisschen auf Deutschland. Ich denke, worüber man hier in Deutschland diskutiert hätte in seinem Fall, wäre eine verminderte Schuldfähigkeit vielleicht. So in dem Sinne, inwieweit seine Drogenvergangenheit und seine hirnorganische Veränderung einen Einfluss darauf hatte, wie sehr er sich in seiner Wut kontrollieren konnte und wie sehr er diese Wut erkennen konnte. Verminderte Schuldfähigkeit würde bedeuten, dass er nicht steuerungsfähig war, aber eben Einsicht darin hatte, dass es eben Unrecht ist, was er tut. Denn das, ehrlich gesagt, unterstelle ich ihm einfach mal, weil ich bin mir sicher, dass er Einsichtsfähigkeit hatte. Steuerungsfähigkeit würde ich mit mir diskutieren lassen, was aber nicht zu einer Schuldunfähigkeit führen würde. Aber tatsächlich, wie jetzt seine Anwälte ja auch das Ziel hatten, ihn quasi so hinzustellen, dass er vermindert schuldfähig war, damit es eben mildernde Umstände gibt. Das hätte es ja hier in Deutschland vielleicht für ihn auch gegeben.
Ja, das stimmt. Ich stelle mal eine ganz andere Diagnose in den Raum, die ja im Gericht und vor Gericht nicht besprochen wurde, zumindest meines Wissens nach nicht, die ich aber immer wieder in den sozialen Medien gelesen habe. Und zwar wird da stark und häufig über Psychopathie und Narzissmus diskutiert. Was denkst du?
Ich musste gerade so ein bisschen grinsen, weil irgendwie, das sind immer die beiden Störungsbilder, die sofort hochploppen, sobald man irgendwie Videos von dem Angeklagten hat, wo er irgendwie lächelt im Gerichtssaal oder wo er irgendwie ganz still bleibt oder der irgendwie ein bisschen arrogant wirkt oder wo man nicht so ganz nachvollziehen kann, warum die Person das gemacht hat. Ich muss sagen, in seinem Fall, bis auf das die Empathie da eventuell schon eingeschränkt sein könnte, was auch das Hirnorganische zurückzuführen sein könnte und auf den Drogenkonsum, denn das hat auch auf jeden Fall einen Einfluss darauf, wäre das jetzt ehrlich gesagt bei mir jetzt nicht so die primären Diagnosen, die ich da sehen würde, so von dem, was berichtet wurde. Allerdings kann es natürlich schon sein, gerade in Richtung Narzissmus, dass es da Züge gibt, wo ich aber jetzt in den Recherchen jetzt wenig gefunden habe, die das jetzt für mich jetzt so belegen.
Ich musste tatsächlich zwischendurch auch an Narzissmus denken oder zumindest an narzisstische Tendenzen, dadurch, wie er die Tat bei seinem Vater beschrieben hat. Diese Art und Weise wie. Und da, finde ich, kann man sich aber auch wieder darüber unterhalten, ob das was mit Adrenalin zu tun hat oder ob er akut auf Drogen war. Und wenn er akut auf Drogen war, weiß ich nicht mal, ob es nicht mal stolz war, wie er es erzählt hat, sondern so ein absolutes Aufgeribbeltsein. Weißt du, wie ich meine?
Genau, das könnte sein. Es könnte auch allein durch das Adrenalin verursacht sein, denke ich mal. Also ich meine, man kann ja auch, ich meine, nach sowas ist das bestimmt in unermessliche Höhen geschossen bei ihm. Auch mit dem Wissen, dass er gesucht wird. Ne? Weil das wusste er ja schon, weil er ja wusste, dass Melissa die Polizei gerufen hatte nach dem Angriff. Ich hatte bei diesem Anruf ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass er von seinem Vater wie so die Bewunderung haben möchte. Oder ja, so die Zustimmung. Weißt du, so von wegen so, der Vater, den er nie kannte, den er erst mit 18, soweit ich weiß, kennengelernt hat, nachdem er Kontakt zu ihm gesucht hat. Die Beziehung zwischen den beiden war ja sporadisch. Die haben alle paar Monate mal miteinander geredet und war dann sehr einseitig. Ich glaube, Wade Wilson hat seinen Vater einfach immer nur angerufen, wenn er was wollte. Aber dennoch schließt es ja nicht aus, dass er sich nach Anerkennung von diesem biologischen Vater gesehnt hat. Und vielleicht auf total verdrehte Art und Weise war das was er damit erzielen wollte. Deswegen, schau, wie stark ich bin, schau, wie krass ich bin, schau, was für heftige Dinge ich tue und vielleicht auch steh jetzt zu mir, hilf mir.
Vielleicht, ja. Das finde ich auch eine sehr nachvollziehbare Perspektive tatsächlich. Also,
ich fand's auch spannend. Ich habe das Video gesehen, wie der Vater im Gerichtssaal aussagt und von diesen Telefonaten erzählt. Und ich habe da sehr arg drauf geachtet, auch manchmal Pause gedrückt, wie Wade Wilson auf seinen Vater reagiert, ja, also wie er zuhört. Und er ist ja immer sehr gleich, ne? Also während diesem ganzen Prozess sitzt er meiner Meinung nach immer sehr ähnlich da. Sein Gesichtsausdruck ist immer sehr ähnlich. Er zeigt sehr wenig von seinem Innenleben. Ich hatte subjektiv allerdings das Gefühl, dass als sein Vater da saß, er da schon, wie soll ich das formulieren? Ich finde, sein Blick ist so ein bisschen starrer gewesen, als er sonst war. Seine Mimik war wie eingefroren. Vor allem in den Momenten, wo sein Vater sehr belastende Dinge wiederholt hat und auch klar markiert hat, dass er das nicht in Ordnung findet und dass er nicht die Meinung seines Sohnes teilt. Und dass er ihn verurteilt für das, was er getan hat, wurde manchmal so geschwenkt. Und da hatte ich schon das Gefühl, boah, da ist die Mimik schon arg eingefroren. Und ich hatte das Gefühl, dass da schon so, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es schon weh tut, das vom Vater zu hören, auch als Wade Wilson, der sowas gemacht hat.
Ich habe es auch gedacht. Ich hatte den gleichen Eindruck. Ich finde es total spannend, dass wir das, dass du das gerade angesprochen hast, weil ich auch das Gefühl hatte, in der Mimik passiert nicht viel. Aber irgendwas behaupte ich gesehen zu haben. Und sei es auch nur die Abwesenheit von etwas.
Ja, vielleicht auch das. Das wissen wir ja nicht. Wie gesagt, er zeigt ja sehr wenig.
Was ich allerdings, also was für mich nochmal so ein bisschen in dieses, also Psychopathie finde ich persönlich, ne, ich habe es ja vorhin angesprochen, Psychopathie, Narzissmus. Für Psychopathie gibt es meiner Meinung nach, abgesehen von dieser absoluten Empathielosigkeit, die ich bemerkenswert, und das meine ich sehr neutral, also das meine ich nicht positiv, sondern einfach auffällig. Auffällig ist ein besseres Wort, die ich auffällig finde.
Ja.
Habe ich auch nicht wirklich was gesehen, wo ich denke, okay, das ist eine psychopathische Tendenz. Also das ist irgendwie was, was ich in diese Richtung sehen würde. Aber das ist, also diese Empathielosigkeit ist aber ein Punkt, der mir extrem stark aufgefallen ist und der mich irgendwie noch mehr darin unterstützt, dass diese Tat mit dem Drogenkonsum zusammenhängt. Weil jemand, der sich so leicht provozieren lässt, dass er aufgrund einer affektiven Reaktion, also einer emotionalen Reaktion, potenziell zwei Frauen das Leben nimmt. So jemand kann im Gerichtssaal eigentlich nicht völlig regungslos sitzen und keine Empathie und kein Mitgefühl mit den Leuten haben, wobei vielleicht Empathie nicht unbedingt, das kann er schon haben, aber so völlig emotionslos da sitzen, während dein Vater, dein biologischer Vater, den du beeindrucken willst vielleicht sogar, vor Gericht nochmal wiederholt, wie er dich an die Polizei ausgeliefert hat. Und ja, das ist für mich dieser Knackpunkt, der, wo dieser Fall für mich persönlich einfach so rätselhaft bleibt, weil ich mich immer noch frage, wenn diese Gewaltstraftaten eine Coping-Strategie für dich sind und seine lange Gewaltgeschichte würde dafür sprechen, dass es irgendeine Art von Coping-Strategie ist und er vielleicht währenddessen sogar Drogen konsumiert hatte und auf Drogen war. Wie kann es sein, dass du dann jetzt im Gerichtssaal sitzt und kein Mitgefühl hast für die Leute, denen du das angetan hast? Weil ich würde vermuten, dass die Tatsache, dass du Drogen genommen hast während der Tat, nicht bedeutet, dass du es im Nachhinein nicht bereuen kannst. Es gibt ja häufig Menschen, die unter Drogeneinfluss Dinge tun und sie dann im Nachhinein ganz furchtbar bereuen.
Ja.
Wie kann es sein, dass es da gar keine emotionale Reaktion gab? Und auf der anderen Seite, wenn es tatsächlich affektive Taten waren, die aus der Wut heraus entstanden sind, wie kann es sein, dass du diese Wut im Gerichtssaal mit keiner einzigen Reaktion zeigst, wenn dein Vater wiederholt, wie er dich selbst an die Polizei ausgeliefert hat?
Ich habe mich ja gefragt, also ich habe mich auch gefragt, wie er so emotionslos da sitzen kann. Ich kenne das, wenn ich selbst mal bei Gerichtsverfahren von Patienten aus dem Maßregelvollzug dabei war, war es nicht selten der Fall, dass wenn die Probleme mit Impulskontrolle hatten, dass die einfach dem Richter ins Wort gefallen sind, dass sie ständig vor sich hingebrabbelt haben, dass die widersprochen haben. Und Wade Wilson hat ja auch wirklich kaum was gesagt in diesem ganzen Gerichtsverfahren. Ich habe mich gefragt, ob er es vielleicht da geschafft hat. Ich meine, wir reden von Empathielosigkeit immer als das Negative und das ist es natürlich auch. Aber dass es vielleicht im Kontext Gerichtsverfahren vielleicht für ihn total schützend war, die Gefühle so wegzuschieben. Und vielleicht ist das was einfach als Schutzmechanismus passiert ist, quasi einfach die Gefühle wegzuschieben, auch die Wut, die vielleicht hochkommen kann. Und dann gepaart mit dem jahrelangen Drogenkonsum, der dazu führt, dass du abgestumpft bist. Ich würde es behaupten, gegenüber vielen Gefühlen. Und Wut ist aber so das eins von den einfachen Gefühlen, was einfach unkontrolliert hochschießen kann.
Ja, das kann natürlich sein. Ich glaube, es ist für mich einfach so frustrierend, weil ich den Erklärungsansatz, den wir haben, so plausibel finde, zu sagen, dass es eine Coping-Strategie war, er Drogen genommen hat, wobei ich ehrlich gesagt gerne den Drogentest gehört hätte. Also ich hätte gerne gewusst, als sie ihn festgenommen haben, ob er Drogen im Blut hatte. Und dazu habe ich keine Informationen gefunden. Das wäre für mich ein absolut ausschlaggebendes Detail gewesen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Erklärung, die wir uns überlegt haben oder die wir in dieser Diskussion so zusammen rausgearbeitet haben, dass sie so plausibel erscheint und am Ende trotzdem irgendwie nicht plausibel ist.
Ja, ich denke es mir auch gerade so. Irgendwie wäre es aber auch zu einfach, wenn es jetzt das wäre.
Ja, zumal es irgendwie das Verhalten vor Gericht und auch das Verhalten im Gefängnis nicht erklären würde, weil dann müsste ich davon ausgehen, dass du im Gefängnis, insbesondere weil er Drogen genommen hat, dass es da wieder zu massiven Gewaltstraftaten kommt. Wenn wir davon ausgehen, dass diese affektive Störung oder dieses starke Affektverhalten nur passiert, wenn du Drogen nimmst, dann müsste ich davon ausgehen, dass das im Gefängnis spätestens dann, wenn du Drogen nimmst, wieder passiert. Aber es passiert nicht.
Naja, wir wissen von keinen Berichten. Es kann ja sein, dass es vielleicht doch, dass er immer wieder vielleicht in irgendwelche Prügeleien verwickelt ist, in Haft.
Ja, vielleicht.
Von denen vielleicht einfach nicht erzählt wird. Ne? Ich meine, die werden ja auch nicht jede Prügelei irgendwie dann nochmal raustragen.
Das kann natürlich sein.
Und im Gefängnis hast du halt eine bestimmte Menschengruppe, die halt alle irgendwo auffällig sind. Und da passt er vielleicht, sag ich mal, mit seinem Verhalten ganz gut rein, sodass es nicht so auffällt.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Vor allem da, wo er ist, nämlich in der, ich sag's mal so provokant, Todeszelle, ne, wo die Menschen sind, die eben zum Tode verurteilt wurden.
Ja. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass wir in dieser Folge direkt eingestiegen sind mit der psychologischen Diskussion. Ich denke, wenn ihr auf die Länge der Folge schaut, wisst ihr auch ungefähr warum. Maxi und ich wussten vorher schon, dass diese Folge in der Diskussion ziemlich lang wird und auch im Fall ziemlich lang wird. Das heißt, wir mussten quasi direkt in den psychologischen Teil und in unsere Fachsimpeleien, sage ich mal, starten. Jetzt haben wir noch richtig, richtig viele Informationen, die wir total gerne noch mit euch geteilt haben. Ich habe ein paar ganz spannende Sachen rausgesucht, was Drogenkonsum beispielsweise im Gehirn anrichtet, je nachdem, welche Arten von Drogen man konsumiert. Lasst uns doch gerne mal wissen, ob ihr wollt, dass wir irgendwie zu diesen Effekten zum Beispiel von Drogen auf das Gehirn noch mehr Informationen zusammensammeln, dass wir darüber noch mal eine explizite Folge machen. Und wie schon am Anfang gesagt, schreibt uns total gerne eure Gedanken und Ideen zu Wade Wilson. Wir haben bei weitem leider noch nicht alles in diese Folge einarbeiten können, was wir dazu gerne gesagt hätten. Aber wir geben uns Mühe, noch ein bisschen mehr auf Instagram dazu zu teilen. Und genau, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir unsere Folge über Wade Wilson. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen:
Seid lieb zueinander. Und wir sagen:
Tschüss!
Das war Blackbox, der Psychrunner-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.
Ich habe kurz mein Mikro wackelt die ganze Zeit. So.